Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute Prostata und Männergesundheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder dabei sind. Nachdem wir uns in der letzten Episode um das Thema Inkontinenz insbesondere bei Frauen gekümmert haben, werde ich als Mann heute ganz besonders hellhörig, denn heute dreht sich alles um Männergesundheit und insbesondere dreht es sich um die Prostata. Und hierzu freue ich mich, dass ich meinen Zwischenstopp bei dem Universitätsprofessor Dr. Karl-Dietrich Sievert, dem Direktor der Universitätsklinik für Urologie, noch ein wenig erweitern durfte. Herr Professor Sievert wird mir auch dieses Mal wieder mit seiner Expertise Rede und Antwort stehen und alle Fragen beantworten. Mich interessieren nämlich heute so Fragen wie: Was macht eigentlich die Prostata? Welche Prostataerkrankungen gibt es und welche Therapiemöglichkeiten stehen zur Verfügung? Da ich immer wieder neue Dinge als Moderator lernen und erfahren darf, freue ich mich heute natürlich auf ganz, ganz spannende Antworten und einen spannenden Austausch. Und ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen nochmal, lieber Herr Professor Sievert.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Professor Sievert, Sie sind es ja gewohnt, dass ich so ein bisschen noch eine private Facette aufmache, und Sie haben mir beim letzten Mal von Ihrer Naturverbundenheit und von dem Fahrradfahren erzählt. Was mich interessieren würde ist, gibt es für Sie so einen Lieblingsplatz, an den Sie mit dem Fahrrad fahren, oder eine Lieblingsstrecke, außer natürlich der von der Klinik nach Hause und umgekehrt?
Das ist eigentlich die Lieblingsstrecke, weil zu Hause ist der Garten und dann kann man wirklich mit dem Hund auch nochmal wieder rausgehen und die Zeit genießen. Das ist ein ganz guter Ausklang für den Tag oder am Wochenende auch.
Genau, das heißt, Sie nehmen den Hund dann auch mit auf die Fahrradtour, wenn es nicht gerade in die Klinik ist?
Wenn es nicht so heiß ist wie in den letzten Wochen und Monaten, absolut, aber sie kommt auch in die Jahre.
Okay, sehr gut. Aber das hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Ausgleich an und vor allen Dingen auch ein schönes Ziel, nach Hause in den Garten zu kommen.
Absolut.
Sehr schön. Lassen Sie uns zum heutigen Thema wechseln. Ich bin schon ganz neugierig. Männergesundheit und Prostata. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Wie hätten Sie mir als kleinen Jungen erklärt, was die Prostata ist?
Die Prostata ist im Endeffekt das Organ, was unterhalb der Blase sitzt, also nach dem Wasserreservoir, wo der Urin gespeichert wird, aber ein wichtiges Organ ist, dass dort Flüssigkeit gebildet wird, die für die Samenzellen, ich sag mal so, einem kleinen Jungen würde ich das vielleicht noch nicht so erklären, aber für die Samenzellen dazugegeben werden muss, damit die nachher den Weg zur Eizelle finden für die Befruchtung. Das ist die Hauptaufgabe für die Prostata und heißt damit auch als Vorsteherdrüse. Sie steht der Blase vor und die Harnröhre geht mittendurch. Also die Verbindung nachher bis nach außen bildet.
Also ist die Prostata schon einfach für das ganze Thema Fortpflanzung unheimlich wichtig?
Absolut.
Okay. Was mich interessieren würde, ist, was für Erkrankungen gibt es an der Prostata?
Also zwei ganz wichtige Themen, die natürlich den Mann, und das geht ab 27 los, weil die Prostata so ab 25 langsam anfängt, sich zu verändern, größer zu werden, ist die Prostatavergrößerung. In den unterschiedlichsten Maßen. Vergrößerung heißt nicht unbedingt, dass sie in der Größe wachsen muss. Wie ich eben schon erwähnt habe, geht die Harnröhre mittendurch. Und wenn Sie sich vorstellen, sie wächst, dann kann sie auch in die Mitte wachsen und die Harnröhre zudrücken. Dann haben wir erstmal sozusagen die gutartige Vergrößerung. Der zweite Schwerpunkt, der natürlich immer wieder diskutiert wird, ist der Prostatakrebs. Der findet nicht sozusagen im Zentrum der Prostata statt, sondern im Randbereich. Und damit haben wir schon zwei ganz wichtige Bereiche. Also einmal die gutartige Prostatavergrößerung, die Wasserlastprobleme hervorruft. Und auf der anderen Seite das Prostatakarzinom. Das, was immer mal wieder so dazwischendurch aufleuchtet und nicht ganz einfach ist zu behandeln, ist die Situation der Prostataentzündung. Also eine Entzündung dieses Organs. Und das kann schon sehr unangenehm und vor allen Dingen, wenn es nicht von Anfang an gut behandelt wird, auch eine dauerhafte Problematik für den Mann werden. Und dann reden wir oft von einer chronischen Prostatitis. Und derjenige, der davon betroffen ist, weiß, dass er da über ein langes Lied und Leidlied singen kann.
Sie sprechen schon ein wichtiges Thema an, die Erkrankung der Prostata. Wie wirkt sich die auf die Lebensqualität bei Männern aus?
Deutliche Einschränkung. Bleiben wir erstmal bei der gutartigen Vergrößerung. Das sind die typischen Beispiele. Das kann man vielleicht noch wegdiskutieren, dass der Harnstrahl schwächer wird, dass man häufiger auf die Toilette muss. Das wird dann schon unangenehmer, aber dann kommt das nächtliche Aufstehen, das Nachträufeln, alle diese Dinge, die die Lebensqualität, das normale Leben einschränken. Das Prostatakarzinom im Gegensinn ist in dem Sinne überhaupt nicht vom Patienten bemerkt, zumindest sehr lange nicht. Und darin sieht man schon zwei große Unterschiede. Und ein Aspekt, über den wir sicherlich gleich noch reden, ist dann die Vorsorge.
Genau. Was mich, also Vorsorge ist das eine, und das andere ist ja die Frage auch, ab welchem Alter sollte ich mich denn oder sollte ich mich denn regelmäßig, ich sag mal, drum kümmern oder vielleicht dann Screening machen lassen, was Prostataerkrankungen anbetrifft?
Die Vorsorge wird ab 45 in dem Sinne von der Krankenkasse getragen, jährlich einmal. Wir natürlich als Urologen würden es gerne sehen, weil wir die Erfahrung haben, das durch den Urologen durchführen zu lassen. So wie die Frau zum Gynäkologen geht, weiß natürlich auch der Urologe durch das regelmäßige Abtasten der Prostata durch den Enddarm, weil dort stößt die Prostata an, kann man schon sehr gute Aussage machen. Und eben haben wir ja schon über den Randbereich gesprochen, dass da der Prostatakrebs sich entwickeln kann. Und das war lange Zeit der Weg. Was gehört dann eigentlich noch dazu, wird aber in dem Sinne anfänglich nicht von der Kasse getragen, ist dieser besondere Wert, heißt PSA, prostataspezifisches Antigen. Und da wird schon deutlich, das ist kein richtiger Tumormarker wie bei anderen Bereichen, sondern ist nur für die Prostata spezifisch. Der kann sich verändern durch die Vergrößerung, durch Entzündung, haben wir eben auch schon kurz angesprochen, aber auch bei starkem und festem Stuhlgang, bei Geschlechtsverkehr. Also man muss da schon ein bisschen Ahnung haben, wohin das Ganze gehen kann oder die richtigen Fragen stellen. Aber das sind so zwei Dinge, die rektale Untersuchung und dieser PSA-Wert. Zumindest sollte man mal wissen, wo ist der, bei, wenn man 45 ist. Und ganz wichtig natürlich, gibt es schon jemanden in der Familie, also in der männlichen Linie, der schon Prostatakrebs gehabt hat, weil das Risiko ist schon über zweifach erhöht, dass man es vielleicht auch kriegen könnte, und damit wird die Vorsorge noch wichtiger.
Jetzt haben Sie gerade eben schon so ein paar, ich sag mal, Symptome ja im Grunde genommen angesprochen, das Thema Harndrang etc. Was gibt es so für Warnzeichen, für Symptome, auf die ich jetzt mal achten sollte?
Das ist sicherlich die Situation, dass der Harnstrahl deutlich abgeschwächt ist. Ich nehme immer so ein Beispiel, mag man drüber schmunzeln, und in Detmold geht man nicht so oft aufs Bötchen, aber ein Ruderboot kann sich jeder gut vorstellen. Und ich frage dann immer, geht der Strahl ins Wasser, wenn Sie jetzt im Ruderboot stehen würden und pinkeln wollen? Geht er auf die Kante oder geht er auf die Schuhe? Und mit den drei Maßeinheiten kann man schon mal ganz gut abschätzen, wohin geht's, oder wenn die Ehefrau oder die Gattin oder die Lebensgefährtin sagt, setz dich doch bitte hin. Dann ist das schon, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, dass das nicht mehr so im glatten Strahl ist, also diese Abschwächung, und das nächtliche Aufstehen einmal akzeptabel, aber wird es häufiger und wird dadurch die Nachtruhe unterbrochen, ist man ja auch nicht mehr ausgeschlafen. Alles dies sind Dinge, das nächtliche Aufstehen, wo man dann überlegen sollte, Mensch, da ist doch was und wer kann mir da helfen?
Aber das bezog sich ja in erster Linie auf quasi die gutartige Vergrößerung. Und Sie haben ja gesagt, dass dass das Prostatakarzinom, dass ich da ja so gesehen irgendwie keine wirklichen Warnzeichen habe.
Absolut richtig. Auch da nehme ich gerne das Beispiel, das Wort Krebs im Deutschen ist eigentlich ein sehr gutes. Solange der Krebs irgendwo am Strand entlangläuft, in einer sicheren Distanz, tut er mir nicht weh. Wenn er erstmal kneift und wir ihn bemerken, dann ist es oft doch sehr weit fortgeschritten in der Krebserkrankung. Und deswegen ist die Vorsorge extrem wichtig, weil wir wollen natürlich solche Geschehen frühzeitig aufdecken. Und dann sieht man auch den Zusammenhang. Wir haben durch diesen PSA-Wert Möglichkeiten, frühzeitig das festzustellen und damit unsere weitere Diagnostik auch zu lenken, bevor es zu dem eigentlich furchtbaren Ergebnis kommt, dass wir dann nicht mehr so viel tun können. Denn früh erkannt bedeutet in der Regel auch heilbar.
Okay. Dann habe ich in meiner Vorbereitung gelesen, das Uro-Onkologische Zentrum Lippe ist ja mittlerweile zertifiziert. Was mich interessieren würde, welche Vorteile hat eigentlich die Behandlung an so einem zertifizierten Zentrum wie bei Ihnen?
Das zertifizierte Zentrum, jetzt, wir sind ja auch noch Uro-Onkologisches Zentrum, also als Untereinheit im Onkologischen Zentrum. Das heißt, Sie sehen schon, das Ganze ist wie eine Dachorganisation mit Säulen zu sehen. Bestimmte Schwerpunkte, in diesem Fall der uro-onkologische Bereich, und bleiben wir beim Prostatakarzinom, ist dafür da, die Möglichkeiten auszuleuchten, sind wir jetzt bei der ersten Diagnose, um die optimale Therapie des dann festgestellten Karzinoms in seinem entsprechenden Stadium auch die Vorschläge, Empfehlungen auszusprechen, welches wir, und das sind natürlich Strahlentherapie, wir als Urologen, die Pathologen, die Onkologen, Sie sehen, ein Fachgremium, die sich regelmäßig damit auseinandersetzen und aufgrund der aktuellen Datenlage dann eine Empfehlung aussprechen. Natürlich auch mit dem Wissen, wie alt ist der Patient, in welchem Zustand ist er, gibt es die Information, ob familiäre Belastung vorliegt. Alles das hilft uns, für den Patienten eine möglichst optimale Therapieempfehlung auszusprechen. Und Sie können sich gut vorstellen, Beispiel, wir waren eben bei einem sehr jungen Mann, bei dem mit 45 oder 50 ein Prostatakarzinom entdeckt wird, ist ein ganz anderes Vorgehen, als wenn der Patient mit heute, und das tun wir auch, mit 70, 75 die Diagnose eines Prostatakarzinoms. Aber wir sind mittlerweile, und das entwickelt sich immer weiter, auch dort in einem ständigen Fluss und können den Patienten immer mehr anbieten.
Also was ich so ein bisschen mitnehme, ist, dass im Grunde ein ganz großer Vorteil dieser interdisziplinäre Zusammenschluss ja am Ende des Zentrums ist.
Absolut. Und das spielt sich natürlich auch positiv aus, dass die Kollegen, die außerhalb des Krankenhauses aktive Mitglieder in diesem Zentrum auch sind, ihre Patienten noch besser in dieses Zentrum einbringen können und wir damit auf Ressourcen zurückgreifen können für die Patienten, für eine optimale Anbindung, diagnostisch und therapeutisch, und damit natürlich kürzere Behandlungswege haben und die Patienten davon profitieren.
Das bringt mich aber zu einer Frage, und Sie haben das hier und da schon so ein bisschen angedeutet, und ich würde die Frage zweiteilen, nämlich die Frage nach den grundsätzlichen Therapiemöglichkeiten. Wir haben ja einmal gesprochen über die gutartige Vergrößerung, da würde mich die Therapiemöglichkeit interessieren, und natürlich auch, was es bei dem Prostatakarzinom an Therapiemöglichkeiten gibt.
Gut, Sie haben es sehr gut auseinandergenommen in zwei Teile. Auf der einen Seite wollen wir natürlich den Durchfluss des Urins und damit die Entleerung der Blase wieder verbessern. Das ist der erste Aspekt, was wir erzielen wollen, wenn die Prostata gutartig vergrößert ist. Weil in der Regel ist das Problem, dass die Harnröhre zugedrückt wird. Das Klassische war früher das Ausschälen durch die Harnröhre. Das hat sich heute extrem verbessert in Hinsicht, dass nicht nur die medikamentöse Therapie natürlich da ist, aber wir kommen immer mehr zu Misttherapien. Warum heißt das Mist? Das ist kein Blödsinn, sondern das ist im Endeffekt, heißt das Minimal Invasive Surgical Therapy. Also minimalinvasive operative Therapien. Denn viele Patienten, die medikamentös erstmal behandelt worden sind und nicht den Erfolg erleben, können dann mit kleinsten Mini-Operationen dann doch eine deutliche Verbesserung haben. Und das ganz Wichtige, was dazu kommt, die große Angst, die in der Bevölkerung und auch sicherlich noch bei vielen Allgemeinärzten gar nicht ausgeräumt werden kann, weil das Wissen noch gar nicht so weit gestreut ist. Durch diese Verfahren können wir nicht nur die Kontinenz zu ziemlich 100% zusichern, 100% wäre immer zu viel, aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, sexuelle Aktivität geht heute nicht bis 55, sondern die geht bei manchen Männern und Paaren auch bis 85. Und warum auch nicht? Das soll sie auch sein. Aber auch das können wir heute immer besser schützen und natürlich damit Lebensqualität sichern. Denn die Behandlung der Prostata bei der gutartigen Vergrößerung ist oft lebensqualitätsbringend. Der zweite Aspekt ist das Prostatakarzinom. Da haben wir eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, altersabhängig. Von der operativen oder Bestrahlungsseite, solange es auf die Prostata beschränkt ist, sind sicherlich unsere beiden Hauptaspekte. Sie stehen mehr oder minder gleichwertig nebeneinander, aber man muss heute sagen, durch die auch dort minimalinvasive Operationstechnik zur Nutzung des Roboters, wie wir ihn ja nennen, das ist das Da Vinci-Prinzip, ist so ein bisschen, ich übersetze das mal immer als Marionette spielen. Das heißt also, wir benutzen Instrumente, die an einer langen Leine sind, die wir aber exakt mit unter einer Vergrößerung zehnfach in den Körper einbringen und dann die Operation durchführen. Und das erklärt schon, dass wir natürlich weniger Schaden hervorrufen und wirklich das Organ, es wird immer das komplette Organ entfernen und dann wieder Harnröhre an Blase annähen können. Und die Angst, die oftmals auch da war, dann nach einer solchen größeren Operation lange immobil zu sein. Patienten gehen in der Regel nach 3-4 Tagen schon wieder nach Hause, zwar noch mit Katheter, aber wenn dann der Katheter entfernt wird, sind viele schon in kürzester Zeit, auch bei uns die Erfahrung, mittlerweile innerhalb von Wochen manchmal auch Tagen schon wieder kontinent. Früher haben wir davon gesagt, wer nach einer Radikaloperation nicht gleich trocken ist, da soll man bis zu einem Jahr warten. Das ist nicht mehr die Situation. Heute geht es wirklich im Tagetakt und Wochentakt. Aber es ist damit die Möglichkeit geschaffen, das Organ und damit den Krebs als Ganzes zu entfernen und dann kommen die weiteren Therapien. Ist das nicht möglich oder der Patient, sage ich jetzt mal, beispielhaft 85, dann will man vielleicht nicht mehr aufgrund anderer Erkrankungen so eine große Operation machen. Dann ist es nicht nur der Hormonentzug, den wir über viele, viele Jahre ja nun erfolgreich machen, sondern wir können das ergänzen mit Medikamenten, die gar nicht so Nebenwirkungen haben, wie wir das früher bei anderen Krebserkrankungen gemacht haben, sondern in Tablettenform und nicht immer Infusionen, selten heute, sondern Tabletten und der Patient ist zu Hause mit regelmäßiger Tabletteneinnahme und damit ist natürlich auch Lebensqualität für solche Patienten gewonnen.
Was mich, Herr Professor Siewert, jetzt zum Abschluss nochmal interessieren würde, nämlich wir haben jetzt über Therapiemöglichkeiten gesprochen, ich würde gerne nochmal auf die präventive Seite gucken. Und was mich interessieren würde, was kann ich als Mann ganz konkret tun, um die Prostatagesundheit zu unterstützen?
Da wissen wir noch nicht so ganz viel drüber, aber eine der Studien geht natürlich dahin, dass regelmäßiger Geschlechtsverkehr nach wie vor oder Entleerung der Prostatadrüse im Endeffekt auch protektiv ist und eine Verbesserung bedeutet. Das sind, sag ich mal, kann man gut verstehen, denn dafür hat diese Drüse die Aufgabe. Wenn es zu einem Sekretstau kommt, kann sich das natürlich auch verändern. Das ist der wichtigste Teil, aber es gibt in dem Sinne keine vorbeugende Maßnahme, was sie tun können. Wichtig ist und bleibt, darüber haben wir gesprochen, frühzeitig mit der Vorsorge anzufangen und nicht zu sagen, naja, und ich übersetze das jetzt mal, ich war einmal bei der Inspektion, dann wird ab jetzt alles gut sein, sondern die regelmäßige Vorsorge, in der Regel jährlich. Es gibt bestimmte Dinge, wie den PSA-Wert, stellen wir fest, der ist zu einem bestimmten Alter sehr niedrig, dann kann man das auch in den Intervallen ausdehnen und solche Dinge helfen uns schon, dem Patienten optimal mehr oder minder Lebensqualität und nicht unbedingt von einem Arzttermin an den nächsten denken zu müssen.
Das hört sich sehr gut an. Danke für den Einblick bis hierher. Und ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das Podcaster-Team von Gesundheit Lippe durfte schon einige spannende Gesundheitsthemen beleuchten. Wie gesagt, beim letzten Mal hier zum Thema Inkontinenz. Einen kompletten Überblick über alle bisherigen Themen sind zu finden auf der Internetseite www.klinikum-lippe.de/podcast. Ja, Herr Professor Siewert, an dieser Stelle sage ich zum zweiten Mal herzlichen Dank für ein sehr, sehr interessantes Thema und für Ihre Ausführungen.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.